Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
ein fröhliches Wuff in die Runde. Hier ist euer Radio Bello mit dem apportierfreudigen Jan am Mikrofon und dem männchenmachenden Florian. Hallo.
Hallo. Ich wünsche mir, wenn wir schon im Radio sind, einen Song von Danny da Costa Cordales.
Sehr gut. Und der etwas melancholisch dreinblickenden Felicitas.
Hallo, warum? Warum gucke ich melancholisch rein?
Ich habe gerade nach hundigen Adjektiven gesucht und mir ist nur melancholisch eingefallen und auf irgendjemand musste es treffen. Und ich dachte mir, wenn ich männchenmachende Felicitas sage, klingt das komplett falsch.
Das ist korrekt.
Ne? Also deswegen bist du jetzt melancholisch. Warum? Wie geht es dir? Warum guckst du so traurig?
Ich gucke überhaupt nicht traurig. Ich weiß gar nicht, was das hier soll, dass ich hier in so eine Ecke gedrängt werde.
Wow, das ist jetzt schon eher aggressiv. Florian?
Hallo.
Ich bin eher passiv-aggressiv. Verfolge das, aber nein, schon mit großem Interesse. Vielleicht ist die Felicitas ein bisschen traurig wegen des Pokalspiels am Wochenende, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen.
Das stimmt, das stimmt.
Da werde ich sogar aktiv aggressiv, muss ich sagen. Ja, das hat mich irgendwo betroffen gemacht und wütend und sauer und traurig gleichzeitig.
Ja. Deswegen machst du jetzt erstmal Platz.
Ich muss sagen, ich bin etwas müde und ich habe diesen Punkt erreicht nach müde kommt doof. Und ich bin mittendrin in dieser Phase und ich hoffe, dass sie jetzt noch bis zum Ende der Sendung reicht. Weil sonst kommt zwischendurch so ein Schnarchgeräusch, was dann wirklich kein Mensch mehr gebrauchen kann. Ich fahre auf der letzten Rille, aber du bist auch nicht mehr ganz fit.
Nee, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Leckerli verdient jetzt so nach den letzten Tagen tatsächlich. Ich bin jetzt heute Nachmittag angekommen irgendwie mit dem Zug wieder in Mainz, war übers Wochenende in Norddeutschland. Über das Spiel bei Holstein Kiel berichtet, heute ging es dann zurück, war ein schönes Wochenende, werden wir uns ja gleich auch zu austauschen, hab natürlich Fischbrötchen, Krabbenbrötchen genossen, ja. War
wie ein guter Junge das macht, auch schön im Hundehotel geschlafen unterwegs.
Jo, das war, hey moi, ich habe letzte Woche mit Luis Heuby telefoniert und ich dachte ja, der Junge, der kann wirklich planen. Er sagte, nee, ist alles nur Quatsch. Kann ich gar nicht.
Oh, da hat er schon gut assimiliert, würde ich sagen. Ne?
Ja, das hat er ganz gut gemacht, würde ich sagen.
Also wenn dir das als originalem Fischbrötchen nicht aufgefallen ist, dann will das ja was sagen, nicht?
Ich kann es ja tatsächlich sprachlich gar nicht, weil ich ja als Kind auch zugezogener bin. Das heißt, ich bin ja damit gar nicht aufgewachsen. Von daher hat er es perfekt geschafft, mich da auch über die ganze Zeit zu übertölpeln.
Dann eine klassische Frage von Menschen über 60. Wo kommst du denn gebürtig her?
Ich bin tatsächlich gebürtiger Norddeutscher, aber meine Eltern kommen aus Rheinland-Pfalz und ich verleugne es gerne immer aus dem Saarland und ich bin ja sehr, sehr froh, dass ich keinen saarländischen Dialekt bekommen habe.
Das wäre allerdings sehr hart geworden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, alle Hörer sind froh, dass du keinen saarländischen Akzent hast.
Nee, ich bin dann auch mehr die Fraktion Fischbrötchen als Leone.
Ja.
Von daher passt das, glaube ich, ganz gut und freue mich auf jeden Fall. Also habe mich auch sehr, sehr gefreut, jetzt am Wochenende in Kiel mal wieder zu sein, ja, wirklich auch mal wieder so ein norddeutsches Flair zu haben. Und ich hatte aber auch wirklich das Gefühl, dass das ein Spiel war und das hat mich fast ein bisschen verwundert, dass die Mainz 05-Fans schon ziemlich elektrisiert hat. Also ich habe einige erlebt, die dann auch eben ein, zwei Tage dort geblieben sind, die Stadt kennengelernt haben oder tags zuvor vielleicht noch in Hamburg waren. Und auch dieser Sonderzug war ja rappelvoll, der Fanblock war rappelvoll, die Stimmung war wahnsinnig gut. Und wenn man sich mal die Zeiten anguckt, wie die dann losgefahren sind, mitten in der Nacht los und irgendwie am nächsten Morgen, montags irgendwann mitten in der Nacht zurück, habe ich einen riesen Respekt vor. Ich glaube, Felicitas, du hast da einen schönen Vergleich gezogen.
Ja, für mich hatte das was von Hogwarts Express, ne? So auf dem Gleis 11, ein Viertel fährt um 11 Uhr nachts gefühlt der Zug Richtung Kiel und dann gucken wir mal, was der Fußballzauber im hohen Norden da bereithält. Also dieser Sonderzug, wir haben ja auch Fotos dann von der Fahrt gesehen, mit diesen Einzelabteilen, ich habe gedacht, da müsste ja wirklich noch einer mit dem Kärchen durch und so, was Süßes, ihr Lieben. Und dann, also wirklich der komplette Flair und ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass so mit St. Pauli, das ist dieses Jahr, Kiel ist einfach, das ist irre weit weg, aber auch sowas, wo man sich sagt als Auswärtsfahrer, das gibt es vielleicht so schnell vielleicht noch nicht mehr wieder. Und dann nehme ich es halt mit, wenn die Auswärtsfahrt dann da ist. Natürlich war jetzt sonntags keine Premium-Terminierung, aber es sind ja trotzdem unglaublich viele mitgefahren. Es gab eine Choreo. Die Mainzer waren die einzigen, die vorm TV zu hören waren mit dem Support. Also es war wieder richtig stabil, was die Fans auswärts geleistet haben.
Eine wunderschöne Choreo. Und Kiel macht, hat auch irgendwie so einen gewissen Charme. Also das eine ist, es gibt unheimlich viele Parallelen, auch so auf Spielerebene, auf sportlicher Ebene. Egal, ob das ein Robin Zentner ist, den man dahin verliehen hatte. Egal, ob das ein Luis Holtby ist, der als Ex-Bruchweg-Boy da jetzt inzwischen kickt. Egal, ob Jae-Sung Lee, der da 3 Jahre gespielt hat. Es ist ja eine ganze Menge. Egal, ob Florian Schlecht, der da gefühlt ursprünglich herkommt. Also es gibt so gefühlt einige Verbindungen Richtung Kiel. Und ich mag Kiel auf irgendeine abstruse Art und Weise. Das hat etwas nicht Betuliches. Also ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, sondern es ist etwas, da kann man sich einfach wohlfühlen. Also das ist jetzt nichts, was ich als Konkurrenz wahrnehme. Es ist nichts, als, was man als negativ wahrnimmt. Die spielen gerne Fußball. Die kommen irgendwo aus Norddeutschland. Finde ich gut. Ist noch am Meer. Da kann ich mal hinfahren. Außerdem haben die lustige Hüte. Also auf diese Hüte komme ich übrigens überhaupt nicht klar. Das ist ja so ein ganzer Storch, den du da auf dem Kopf hast. Und das sieht dann immer so aus, wie so, als ob der was mit Haaren ausbrütet. So ganz weit weg vom Karneval können die auch nicht sein. Also von daher, da ist schon irgendwo Sympathie verborgen.
Ich fürchte, sie sind sehr weit weg davon tatsächlich. Was ich interessant finde, ich muss ja sagen, bin ja leider erst 2016 nach Mainz gezogen. Ja, ich habe ja diese ganze Bruchweg-Phase, diese Ära ja nie erlebt. Also für mich war ja diese Youth League deswegen so faszinierend, einfach mal in einem Bruchweg-Stadion von mehreren Tausend zu sein. Und Luis Holtby hatte die Woche auch erzählt, also wie er Kiel gerade empfindet, auch von der ganzen Infrastruktur, wie der Verein aufgestellt ist, so sei Mainz 05 damals gewesen in der Zeit der Bruchweg-Boys. Ja, und man merkt es dann eben schon, es ist ein Stadion, bei dem man sich schon die Frage stellen muss, reicht das wirklich noch lange für die Bundesliga? Wahrscheinlich nein, aber man hat sich dort viel Mühe gegeben, Tribünen hochgezogen, hinter den Kulissen wird wahnsinnig viel über Container gelöst, die sind wahnsinnig rührig. Und irgendwie fand ich das jetzt auch ganz cool, dass man da jetzt nicht in so ein High-Class-Bundesliga-Stadion fährt, ja, wo alles halt seit Jahren perfekt läuft, sondern irgendwie zu einem Verein, wo auch tatsächlich noch ein ganzer Schuss so Zweitklassigkeit drin steckt.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der sehr, sehr gut ist. Also diese Stadien, die dir so ein gewisses Retro-Gefühl geben. Etwas, was noch nah an der Basis wirkt, was noch nicht abgehoben ist. Etwas, was noch nicht nach Baumarkt aussieht, so wie eigentlich alles. Was nicht Europapark heißt und irgendwo in Freiburg steht. So das alte Dreisamstadion war ja auch so eine Schüssel. Egal, ob es das Millerntor ist, was ja auch noch so einen Vibe hat. Also ich finde auch Böllenfalltor kann man in da auch nochmal mit in diese Gleichung reinnehmen. Das sind einfach so Stadien, da hast du Bock hinzufahren, weil das, da geht es noch nur um Fußball. Macht das Sinn? Geht nur um Fußball?
Ich würde sagen, es gibt viel Ursprüngliches, ja, weil nicht alles perfekt ist. Ja, ich glaube, so sind wir Menschen dann vielleicht auch häufig. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Und dort muss ich sagen, da steckt jetzt irgendwie wahnsinnig viel Seele und Herz drin, aber man merkt halt einfach, bis die ein Bundesliga-Standort sind, der etabliert ist, sofern sie jetzt überhaupt einer bleiben, da gibt es ja große Fragezeichen, also ich sehe die eher nicht als Bundesliga-tauglich vom Sportlichen, aber dass so ein Verein jetzt da mal reinwächst irgendwie und auf einmal sich dann doch misst mit den Bayern Münchens und Borussia Dortmunds, das finde ich charmant und ich glaube, das können Mainz 05-Fans wahrscheinlich auch sehr nachempfinden, weil das hat man als Verein Mainz 05, ja jetzt ist es Gewohnheit, aber früher gab es das ja auch nicht, das kannte man auch nicht, es war ja wie das Eintauchen in eine völlig neue Dimension.
Also mich erinnert das so ein bisschen, wenn ich mal die Zeit habe, dann fahre ich gerne mal ins Stadion am Zoo. So ist ja natürlich auch Heimat und ist für mich auch eine der schönsten Stadionfassaden, die es gibt in Deutschland. Schön an der Wupper gelegen. Falls ihr das nochmal nicht gesehen habt, googelt das mal, ist wirklich traumhaft schön. Sieht eigentlich aus wie eine Villa mit Stadiondach. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich mich irgendwann gefragt, was riecht denn jetzt hier gerade so? Und da haben die halt den Holzkohlegrill oben auf der Tribüne angeworfen. So, also, da wurde dann die Bierbank ausgeklappt, Holzkohlegrill angefeuert. Da brauchst du keine Pyrotechnik, da stieg der schwarze Rauch von alleine auf. So, und dann hast du auch einfach die nächsten 2 Wochen nach Krakauer gerochen und das war in Ordnung. So, also das macht, es ist schön einfach, es hat sowas komplett Nahbares, es ist nicht abgehoben. Wenn du da gefragt hättest, kann ich hier mit Karte zahlen, hätten sie den Vogel gezeigt, so ungefähr. Finde ich gut, dass man mit Karte zahlen kann, jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist so dieses Gesamterlebnis.
Es ist ein Ort für Romantiker, ganz einfach, so, ne? So für richtige Fußballromantik. Du kriegst da alles, was du früher irgendwie mitnehmen konntest und was du jetzt vielleicht vermisst. Und als Mainz 05-Fan, ich meine, die Saison auswärts fahren ist ja sowieso sehr oft von Erfolg gekrönt. Und du nimmst dann auch eher, glaube ich, nochmal so eine Auswärtsfahrt nach Kiel mit, als irgendwie nach München oder nach Dortmund, wo du Gefahr läufst, richtig auf den Sack zu kriegen. In Kiel, wenn die gewinnen, dann freuen sich die Fans vor Ort. Und wenn du gewinnst, fährst du mit einem geilen Gefühl nach Hause. Also das ist doch Win-Win.
Auswärts ist diese Saison auf jeden Fall sehr sexy. Nicht nur von dem Auswärts-Support her, weil auch hier gab es wieder eine sehr stabile Choreo. Und der Support gegen St. Pauli war schon exorbitant geil und hat auch bundesweit für Aufsehen gesorgt. Diese Choreo jetzt auch wieder mega geil, an das gallische Dorf angelehnt mit den Fans im Rücken, hat mir sehr gut gefallen. Und das macht natürlich auch Laune, das mobilisiert Menschen und die wollen das erleben und fahren dann dementsprechend auch mit. Plus natürlich die Tatsache, dass Mainz 05 sportlich auswärts zurzeit auch, muss man sagen, fast schon überperformt.
Das stimmt. Ist ja jetzt Vereinsrekord tatsächlich in der Bundesliga. 9 Spiele in Folge auswärts ungeschlagen. Das ist schon mal eine sehr beeindruckende Leistung, wenn man überlegt, ja, die letzte Niederlage, das war das 1:8 in München. Ich glaube, wenn wir uns zu dem Spiel zurückbeamen könnten, würden wir nicht sagen, in den nächsten 9 Spielen verliert Mainz 05 auswärts nicht mehr.
1:8 sind 9 und seit 9 Spielen, also ich würde sagen, das nächste Auswärtsspiel könnte knapp werden. Gegen wen ist das?
Wolfsburg. Ich wollte nämlich gerade sagen, mal gucken, wie viele auswärts nach Wolfsburg fahren.
Also da haben wir ja zumindest beim letzten Auswärtsspiel schon mal sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Ich muss aber einen Satz noch dazu sagen zur Euphorie. Das war ganz interessant. Paul Nebel hatte ich jetzt auch mal dazu gefragt nach dem Spiel. Und er hatte auch gesagt, also sein Eindruck ist, seit er zurückgekehrt ist, dass diese ganze Stadt irgendwie Mainz 05 nochmal mit viel mehr Begeisterung und Enthusiasmus lebt. Also da muss in diesen 2 Jahren, in denen er jetzt nicht in Mainz gewesen ist, tatsächlich was passiert sein. Ich glaube, vieles davon ist im vergangenen Jahr passiert oder im vergangenen halben Jahr. Aber es ist auch mein Eindruck tatsächlich. Also diese Masse an Leuten an einem Sonntagnachmittag auf diese Distanz, am Ende reden wir von mehr als 1200 Kilometer, die die Leute da weggeschrubbt haben am Sonntag. Ja, das ist beachtlich und das ist für Mainz 05, würde ich sagen, schon auch eine neue Entwicklung.
Und das bringt uns direkt zur Mitgliederversammlung, denn Mainz 05 hat die 20.000 Mitglieder tatsächlich auch geknackt, was auch bei dieser MV bekannt wurde. Und diese MV stand mal wieder besonders im Fokus, sogar medial, aufgrund der Aufsichtsratswahlen. Ja, jetzt haben wir das natürlich alle drei verfolgt. Schlechti, was war dein Eindruck von dieser MV? Was hast du mitgenommen? Wie wirkte dieses, um es mal auf dieses Ereignis Aufsichtsratwahl runterzubrechen, wie wirkte diese Wahl auf dich?
Also ich bin ja mit einem Fazit rausgegangen, dass am Ende 2 Denkzettel verpasst worden sind. Zum einen fand ich das Ergebnis tatsächlich für Stefan Hofmann nicht gut ohne Gegenkandidat. 77%, das waren dann auch deutlich weniger Prozente als bei seiner ersten Wiederwahl. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das im Gesamtzusammenhang auch dieser gesamten Aufsichtsratswahl dann zu erklären war. Da sind wir schon beim zweiten Ergebnis. Ich fand auch, dass auch die Wahlkommission tatsächlich eine Watschen abbekommen hatte. Am Ende hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, dass die Aufsichtsratswahl verschoben wird. Aber ich fand alleine die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder, die stimmberechtigt waren, sagt, wir sind für eine Verlegung der Aufsichtsratswahl. Und das eigentlich bei einem Verein wie Mainz 05, der immer sehr harmonisch ist und in dem ja Mitgliederversammlungen oft auch tatsächlich dann so ablaufen. Das fand ich tatsächlich schon interessant, weil damit wird es natürlich Nachwirkungen dieser Mitgliederversammlung geben auf die kommenden Jahre.
Ja, finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich glaube, was diese MV gezeigt hat, ist, dass klar, Mainz 05 ist ein familiärer Verein und ein kleiner Verein. Trotzdem war im Vorfeld zu dieser Aufsichtsratwahl, finde ich, schon sehr viel medial auch unterwegs, so an Stimmung, an allen möglichen Meinungen, die es dazu zu lesen gab. Wir haben ja auch hier am Rande ein bisschen im Vorfeld darüber diskutiert und es wird halt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also es war halt auf der MV dann auch wieder typisch Mainz 05. Es gab unfassbar viele wilde Sachen vorher, also gerade dieser Kicker-Artikel, der dann noch freitags vorher erschienen ist vor der MV, ganz wild. Und als es dann letztendlich soweit war, fand ich zum Beispiel die Diskussion über den Antrag, ob diese Wahl stattfinden soll oder nicht, sehr sachlich geführt, gut moderiert und es wurden auch viele Argumente einfach gehört, Und das ist was, was ich glaube ich, was mein zu fünf dann auch ausmacht, dass wenn es dann um die Sache geht, dass dann in dem Moment das auch im Vordergrund steht, fand ich tatsächlich einen starken Moment in dieser Mitgliederversammlung, diese Diskussion.
Da würde ich tatsächlich ganz gerne einhaken. Genau das fand ich auch gut, weil es gab ja irgendwie nach wenigen Redebeiträgen schon den Antrag, ja jetzt unterbinden wir die Diskussion, ja, also so wie man das manchmal in der Politik bei Parteitagen macht. Ja.
War ein Online-Beitrag, ja.
Genau, aber dass dann auch gesagt wurde von der Sitzungsleitung, nein, also wir als Verein, wir führen jetzt diese Diskussion und wir werden hier keinem das Wort verbieten, das fand ich ein sehr gutes Zeichen.
Weil es natürlich auch ein sehr diffiziler Moment war. Ne? Oder also das hätte ja in jede Richtung tendenziell auch kippen können. Es hätte dieses Narrativ geben können, ah, guck mal, die Fans, jetzt wieder nur Unruhe und keine Professionalität. Andererseits hätte es natürlich auch das Narrativ geben können, guck mal, die machen nur Politik, abmoderiert, aber nichts von dem war es. Letztendlich hat man da einen guten Weg gefunden, miteinander klarzukommen, für und wieder abzuwägen. Ich hatte das Gefühl, ich höre vielleicht auch mal das ein oder andere Neue, was ich noch nicht gehört hatte. Und dann konnte ich mir eine Meinung bilden und ich hatte das Gefühl, ich konnte mir guten Gewissens eine Meinung bilden. Und schlussendlich konnte ich, selbst wenn ich dann vielleicht anderer Meinung gewesen wäre, damit, wie es ausging, gut leben, was auch nicht selbstverständlich ist, was aber Kern einer Demokratie ist. Das vergessen immer sehr, sehr viele. Man sagt immer, aha, ist immer toll, wenn man gewinnt, aber wenn du verlierst, musst du halt auch mit dem Ergebnis gut leben können. Und das konnte ich in diesem Kontext und das ist etwas, was für mich auch so ein bisschen übrig bleibt. Wenn ich mir am Ende die Zusammenstellung des Aufsichtsrats angucke, bin ich sehr happy, muss ich ehrlicherweise sagen. So meine Wunschkandidaten finde ich alle darin wieder. Und ich glaube trotzdem, dass man aus dieser Geschichte mit der Wahlkommission Lehren ziehen muss, die Satzung nochmal anpassen muss, bin aber auch der Meinung, dass in Teilen das natürlich auch, dass diese Querelen ein Stück weit Folgeschmerzen waren durch die erste Satzungsänderung hinsichtlich der Wahlkommission. Also Thema, wie transparent muss eine Wahlkommission sein? Ist das fixiert? Ist das nicht fixiert? Ist ein schwieriges Thema. Kannst du dich zur Einzelperson äußern? Dass die Mitglieder Anzahl begrenzt wird, tendenziell, die aufgestellt werden kann. Ist das gut? Ist das negativ? Das sind Sachen, die müssen jetzt mal ausdiskutiert werden, wirklich. Und da muss geguckt werden, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was macht Sinn, dass eine Wahlkommission offenlegen darf, wer das ist, muss man vielleicht aber auch sagen, wer sich zur Wahl stellt beim Aufsichtsrat, der muss ein Stück weit damit leben, dass seine Persönlichkeitsrechte vielleicht hier nicht 1:1 eingehalten werden können, weil er zwangsläufig in einem öffentlichen Gremium sitzt. Das ist vielleicht auch ein Aspekt. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Diskussion, wie sie bisher geführt worden ist, kann man diese Punkte diskutieren und einen gemeinsamen Standpunkt ausloten, mit dem ich dann, glaube ich, letztendlich auch gut leben kann, auch wenn er vielleicht nicht 100% meinen Vorstellungen entspricht.
Christian Heidel hat ja zum Beispiel auch diesen Vorschlag des rollierenden Systems gemacht. Auch das fand ich beispielsweise als Idee gut, dass du einen Aufsichtsrat nicht komplett wählst, sondern dass du ihn halt versetzt, immer mal anteilig, alle paar Jahre Mitglieder wieder neu bestimmst. Denn natürlich, sage ich mal, gab es auch ein Problem bei dieser Aufsichtsratswahlen mögliches. Es gab ja sowieso schon viele Veränderungen und es hätte ja rein theoretisch so sein können, dass du am Ende 9 neue Gesichter hast, ja, und da musst du als Aufsichtsrat natürlich ins Arbeiten kommen und diese Wahl des Aufsichtsrats, die war nicht unbedeutend, ja, also Professor Leuschner, ich weiß nicht, ob das jetzt Christian Heidel gefallen hat, ja, aber Professor Leuschner hatte ja selber die Diskussion aufgemacht, Christian Heidel Nachfolge, ja, es wird wahrscheinlich ein Thema sein und wenn er selber sagt, also bis zum Rentenbescheid will er eigentlich dieses Amt nicht ausüben, dann reden wir jetzt wahrscheinlich nur noch von wenigen Jahren. Es geht auch noch um die Frage eben dieses Komplexes am Bruchweg, ja, der millionenschwer ist, ja, und wo man sich dann auch natürlich über die Finanzierung unterhalten muss. Also viele wichtige Fragen, wo es eigentlich auch die Erfahrung in einem Gremium wie einem Aufsichtsrat braucht, dass zumindest Teile davon von Anfang an auch in diesen Prozessen drinnen sind.
Ja, sonst läuft das Ganze ja auch gegen die Wand. Also ich glaube, das wäre wirklich der schlechtmöglichste Weg gewesen, zu sagen, du hast einen Aufsichtsrat, der sich komplett erstmal finden muss, der dann diese Fragen von Grund auf diskutiert. Das wäre, glaube ich, ein Weg gewesen, der schwierig gewesen wäre zu gehen. Ich hatte kurz bei dem Moment, als Holschner gesagt hat, wir müssen der Aufsichtsrat muss dann wahrscheinlich über eine Heidel-Nachfolge nachdenken und diskutieren und so weiter. Kurz gesagt, wenn das jetzt noch einmal laut sagt, sagt Christian Heidel, ach komm, dann warte ich doch noch bis zum Renteneintrittsalter. Dann hat der der Aufsichtsrat, den wir heute wählen, damit gar nichts zu tun. Aber ja, also ich denke, was deutlich geworden ist, ist, dass an der Satzung gearbeitet werden muss. Und da kommen wir nicht drum rum. Und dass da eben auch klar die Arbeit und die Auswirkungen, die Möglichkeiten, die die Wahlkommission einfach hat, ganz klar durch die Satzung bestimmt werden.
Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass das jetzt im Zuge dieser Querelen auch von sehr, sehr vielen Seiten, ich glaube auch vom Verein aus, erkannt wurde. Ich glaube auch nicht umsonst hat jetzt zum Beispiel Christian Heidel genau diesen Vorschlag gemacht. Und das will ich natürlich jetzt auch nochmal persönlich sagen. Wenn ich am Anfang sage, das Ergebnis jetzt zum Beispiel für den Präsidenten habe ich jetzt eher als Denkzettel empfunden, dann birgt dieses Ergebnis natürlich auch immer die Chance, dass du diese kritischen Seiten jetzt einbeziehst und dass du natürlich bei einer möglichen Satzungsänderung, die Mitglieder halt vorantreiben müssen, dass du der nicht im Weg stehst. Und ich habe das Gefühl, der steht man derzeit auch nicht im Weg.
Und ich finde dieses rollierende System aus Sicht eines Aufsichtsratsmitglied auch relativ gut, denn du brauchst jemanden, der dich am Anfang zumindest mal in die Hand nimmt, jemanden, der die Abläufe kennt, damit du auch zügig, wie Felicitas gesagt hat, ans Arbeiten kommst. Und wenn du damit nicht vertraut bist, du hast vielleicht mal in anderen Aufsichtsräten gesessen, trotzdem ist das ja hier ein bisschen was anderes, also jeder Aufsichtsrat ist ein bisschen unterschiedlich, dann kannst du nicht direkt anfangen und mitreden. Und deswegen ist es gut, wenn du einen Teil Neuer hast, einen Teil Ältere hast. Aber ich bin auch dafür, dass die Alten nicht zu lange da sind. Ne? Damit du permanent neue Impulse auch im Verein hast. Damit da auch tatsächlich immer wieder neu diskutiert werden kann. Damit du eben nicht statisch wirst und kein knöchernes System aufbaust, wo es dann irgendwann wehtut, wenn du dir in dieses knöcherne System Bewegung reinholst. Weil das darf dir auch nicht passieren. Und gleichzeitig muss gewährleistet sein, oder ist durch so ein rollierendes System auch gewährleistet, dass, ohne jetzt was unterstellen zu wollen, dass von einem Vorstand durch so einen Aufsichtsrat hindurch regiert werden kann. Ja, und selbst wenn du da mal Leute vielleicht in einem Aufsichtsrat sitzen hast, die dieser Verpflichtung vielleicht nicht ganz so nachgekommen sind, die werden dann auch nicht auf ewig da sein. Also das ist so ein natürlicher Prozess, der dir eine gewisse Fluktuation erlaubt und trotzdem Konstanz beibehält, die einem Aufsichtsrat, finde ich zumindest, nur gut tun kann.
Das stimmt. Ich würde noch gerne auf einen Punkt eingehen, den du, Felicitas, genannt hattest, nämlich natürlich auch der mediale Wirbel im Vorfeld. Ja, also wir haben uns dieses Themas natürlich auch stark angenommen. Ich glaube aber, und das war uns auch wichtig, ich meine, ich lese ja auch mal viel dann an Kommentaren, ja, und manche Interviews wie mit Sven Hieronymus, Carsten Kühl, das erzeugt natürlich Emotionen, weil auf der einen Seite die Leute sind, die sagen, ja, es lief doch alles satzungskonform, auf der anderen Seite die Leute sagen, ja, aber trotzdem war es intransparent vom Verfahren her, ja. Uns war es da sehr wichtig, dass wir alle Seiten abbilden. Wir hatten dann ein Interview mit Stefan Hofmann. Wir hatten natürlich auch die Aufsichtsratsmitglieder angefragt, die jetzt eben künftig nicht mehr diesem Gremium angehören sollen. Das halte ich auch für völlig gerechtfertigt, weil ich meine, das sind halt Figuren, die diesen Verein in den vergangenen Jahren in diesen Ämtern auch geprägt haben und die natürlich diese Entscheidung mit einem gewissen Unmut auch zur Kenntnis genommen haben. Und das fanden wir dann auch wichtig, dass man da dann alle Seiten abbildet, genauso natürlich auch die Stellungnahmen der Wahlkommission dazu. Und dass das ganze Thema natürlich polarisiert, das hat man dann ja auch bei der Mitgliederversammlung dann über die lange Diskussion und auch über das Abstimmungsergebnis gemerkt. Und selbst Professor Leuschner hat ja am Ende zugegeben, dass Gräben da aufgerissen worden sind und dass man halt jetzt gucken muss, dass die möglichst wieder zugeschüttet werden.
Ich glaube tatsächlich, da hat der ein oder andere auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wie das dann tatsächlich mal so realpolitisch ablaufen kann. Also das ist halt etwas anderes als graue Theorie und wie du dir eine Satzung ausdenkst, dann merkst du vielleicht später erst, was das tatsächlich bedeutet. Und natürlich, eine Satzung kann da wunderbar funktionieren, aber aufgrund der Kultur woanders funktioniert sie dort vielleicht nicht ganz so gut. Also das sind ja Dinge, die lernst du im Doing, so schön neudeutsch gesagt. Und dieses Doing haben wir jetzt erfahren, so wie es am Ende da ist, das Ergebnis, kann ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, Felicitas, sehr gut damit leben und finde trotzdem, wir müssen dann jetzt gucken, dass wir diese Kinderkrankheiten, die die erste Satzungsänderung mit sich gebracht hat, ausmerzen. So, und dann sehe ich uns auf einem sehr, sehr guten Weg.
Na, ich glaube, der neue Aufsichtsrat ist, ich sag mal, gut besetzt mit Personen, die sich in der Arbeit des Aufsichtsrats auskennen und halt eben auch neuem Know-how, was wir an manchen Stellen auch, glaube ich, bitter nötig haben. Und fand auch die Vorstellung der KandidatInnen auf der MV nochmal sehr gut. Ich fand im Vorfeld auch gut, dass digital die Vorstellungsvideos zur Verfügung standen. Also man hatte ja wirklich die Möglichkeit, sich umfassend darüber Gedanken zu machen, wem man seine Stimmen gibt. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also jetzt muss der Aufsichtsrat dann auch liefern.
Ich glaube auch, dass es ein spannendes Gremium ist. Ich bin da jetzt natürlich komplett unabhängig. Ja, also ich gehe da jetzt natürlich nicht rein und sage, der könnte, sollte. Bin selbst gespannt, aber ich glaube, der Mix ist sehr interessant. Ich glaube, man hat einige Leute drin, die vielleicht auch eher fannah sind, zumindest die Stimme der Fans auch hören. Ein ITler drin, der dem Verein sicherlich mit Blick auf die Digitalisierung ja auch nochmal vorantreiben oder beraten kann. Ein Journalisten drin, der vielleicht mit Blick auf Kommunikation des Vereins auch noch irgendwie Impulse setzen kann aus der journalistischen Warte heraus. Dazu halt auch gute Seelen drin, die drin geblieben sind. Also ich glaube, das ist schon ein ganz guter Mix, der da gewählt wurde.
Dann sagen wir doch einmal kurz, wer jetzt unser Aufsichtsrat bestückt oder aus wem sich dieser Aufsichtsrat zusammensetzt. Einmal Volker Baas, der ist mit 909 Stimmen wiedergewählt worden. Genauso Eva-Maria Federhen ist dabei geblieben, Cecilia Alswasser ist dabei geblieben. Neu hinzugekommen sind Benedikt Sturm, Daniel Meuren, Dr. Dirk Wünschig, Stefan Schmidt und Tillmann Au. Ja, gutes Gelingen an der Stelle. Und kommen wir von gutem Gelingen zu einem Fashion-Fauxpas. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt. Auf den sozialen Medien lief es rund. Und ich hab erst gedacht, da hat jemand aus Versehen ein Halloween-Trikot designt und so in Vorfreude auf das Fastnachtstrikot schon mal was Gruseliges gemacht. Ein Trikot diagonal gehälftet aus Mainz 05 und dem Verein mit K bestehend. Ich habe mich tierisch erschrocken.
Das ist doch das Diago, was du nicht sehen willst.
Das ist das Diago.
Nein, aber es ist doch wirklich, also Entschuldigung, aus welchem Albtraum ist das denn entsprungen? Wer hat sich denn da DIY-mäßig völlig verausgabt und total in die Tonne gegriffen? Es ist wirklich, also wer kam denn auf die Idee, dass wenn man ein Lautern und ein Mainz-Trikot diagonal durchschneidet und wieder zusammennäht, dass das zum 75-jährigen Bestehen des Fußballverbandes irgendwie eine coole Idee gewesen wäre? Also ich glaube, beide Fanlager waren sich darin einig, dass das ein absoluter Fehlgriff war.
Ich glaube, das ist genauso lieblos zusammengeschustert, wie die Beziehung zwischen den beiden Vereinen ist. Also es war dahingehend vielleicht mehr Kunst als erwartet. Aber auch dieses schief draufgebappte Mainz 05 Logo, weil das sonst in der FCK-Hälfte gelandet wäre, tut sein Übriges. Und dann steht da so eine unheilige Mischung aus den Sponsoren. Da steht jetzt Kömmlein, 75 Jahre. Und da fragst du dich auch, was ist hier passiert?
Also ich finde, jetzt ist ja sowieso diese Jahreszeit der modischen Unsünden, wenn ich jetzt im Fußballstadion bin und die ganzen Norweger-Pullis sehe. Damit habe ich mich ja nie anfreunden können. Ich finde dieses Trikot als Norweger-Pulli, das wäre für mich authentisch, ja, weil sozusagen hässlich würde hässlich treffen, tatsächlich. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was vielleicht bei Jan Budde dann demnächst unterm Weihnachtsbaum als Geschenkchen am 24.12. im Paket eingepackt.
Dann würde ich auch sagen, warst du ein ungezogener Junge dieses Jahr. Jetzt kannst du dir das unter den Weihnachtsbaum legen.
Dann bin ich ein Junge mit einer bipolaren Störung. Aber ansonsten.
Man dürfte vor allem in keins der beiden Stadien damit gehen mit diesem Trikot, ja? Ich glaube, man käme nicht unbeschadet raus.
Nee. Ich würde mich damit niemals irgendwo zeigen und ich würde es mir niemals andrehen lassen. Und wer mir das unter den Weihnachtsbaum legt, der kriegt ein ganz anderes Geschenk zurück. Und das führe ich nicht näher aus.
Schade. Aber wir lassen es vielleicht drauf ankommen.
Man kann es in eine Papiertüte packen und anzünden, sagen wir es mal so.
Aber anders als das Fastnachtstrikot gibt es das vielleicht noch in Größe.
Wir wissen noch nicht, wie es von hinten aussieht. Weißt du, das birgt ja auch noch die eine oder andere Gruselgeschichte.
Das ist doch wirklich Dr. Frankensteins Trikot. Also am Ende sind die beide noch beflockt und du hast hinten so einen wilden Typo-Mix und Namen-Mix und Ganz-Mix.
Da darf dann natürlich nur ein Spieler drauf, der auch schon für beide Teams gespielt hat, Erik Durm oder sowas. Und damit ist dann irgendwie auch keiner so wirklich glücklich. Naja, kommen wir zu einer Sache, mit der auch keiner so wirklich glücklich ist, die aber eigentlich eine ziemliche Sensation ist und fast eine unfassbare Geschichte geworden wäre. Das Pokalspiel der Frauen gegen den VfL Wolfsburg. Schlechti hat es am Anfang schon mal kurz anmoderiert. Vielleicht ist Feliz das deswegen etwas melancholisch, auch wenn sie es negiert hat. Das ging mit 1:4 verloren am Bruchweg. Aber das Ergebnis spielt so null oder spiegelt null das wider, was das Spiel eigentlich hergegeben hat.
Es ist wie immer, wenn ich denke, ja geil, jetzt sehe ich mal ein Idol von mir live auf dem Rasen. Ich freue mich da jedes Mal drauf, egal wer es ist. Und wenn sie dann im Bruchweg sind oder im Stadion, denke ich mir, hätten sie auch gerade sein lassen können. Also ich habe mich mega drauf gefreut, Alex Popp zu sehen. Und als sie dann da war, dachte ich mir, nee, hätte auch zu Hause bleiben können. Aber die 82 Minuten, ersten 82 Minuten des Spiels, inklusive auch der Führung von unseren Mädels und allem, was dazugehört, die nimmt mir keiner mehr. Und wir hatten ja auch mit unserer Torhüterin einfach jemanden, die hat ja den Laden hinten dicht gehalten. Unfassbar.
Mir hat das Spiel insgesamt einfach total Spaß gemacht. Es war der erste Glühwein des Jahres. Mhm. Der ging mir sehr gut rein. Im Stadion gibt es den erst ab dem 1. Dezember, habe ich mir sagen lassen. Naja, ist halt so. Eine Torfrau, die mich überzeugt hat, indem sie mich stark an Robin Zentner erinnert hat, auf der Linie bärenstark, mit dem Fuß ging überhaupt nichts, außer maximal die Seitenauslinie getroffen. Und trotzdem jemand, mit dem du dich total identifiziert hast, die einen total guten Auftritt hingelegt hat. Und ich habe mich über die Schiedsrichterin aufgeregt, noch und nöcher. Das war eine dermaßen bodenlose Leistung, möchte ich an der Stelle betonen, dass ich mir sogar sicher bin, ohne die Schiedsrichterin wäre es vermutlich zur Verlängerung gekommen. Weil unsere Torhüterin rot zu geben, obwohl die Wolfsburgerin den Spielball mitnehmen beispielsweise und dann Alex Popp zeigt alles, was man im Frauenfußball eigentlich nicht sehen will und schwalbt sich hin, und dafür gibt es dann Gelb-Rot. Na, ich weiß ja nicht. Und da gab es noch Elfmeterentscheidung. Also ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Mein Puls steigt schon wieder wirklich sekündlich an. Aber es war einfach wieder ein total geiles Erlebnis. Und für diese Abende ist der Bruchweg einfach perfekt. Egal, ob es die Youth League ist, egal, ob es die Frauen im DFB-Pokal sind. Für solche Spiele ist der Bruchweg geschaffen und es macht total Spaß. Und dann hast du auch wieder dieses Feeling, weswegen du vielleicht auch nochmal auswärts fährst nach Kiel oder nach St. Pauli, was weiß ich nicht was, obwohl das Gute doch so nah liegt.
Ja, du riechst halt einfach an der Sensation, ne? Und du denkst dir so, du bist der kleine Verein und hier kommt der Rekordpokalsieger. Also die Wolfsburgerinnen, die sind ja einfach nicht aufzuhalten, was den DFB-Pokal angeht. Und dann wird deine Torhüterin mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, die Ersatztorhüterin kommt rein und die hält einen Elfmeter. Also wo sind denn da die Möglichkeiten dafür? Da war ja alles dabei. Und wie gesagt, das Ergebnis, das gibt auf keinen Fall wieder was für eine starke und überzeugende Leistung, das von unseren Mädels war. Und ich drücke einfach alle Daumen, dass die dieses Jahr aufsteigen.
Vor allem, was du eben sagtest, die sind seit Herbst 2013 hat der VfL Wolfsburg kein Spiel mehr im Pokal verloren, was ja tatsächlich auch ein bisschen vielleicht das Problem auch noch so beim Frauenfußball in Deutschland zeigt, dass da schon diese Qualitätsunterschiede von Top-Bundesligisten zu schwächeren Bundesligisten riesengroß sind und dann sind wir noch gar nicht bei der Regionalliga und die, also bis in die 80. Minute und darüber hinaus als Regionalligist, also wirklich fast vor dem auszuhaben, das ist eine grandiose Leistung.
Also ich bin halt riesen an Christine Schäfer-Fan, wobei es gibt da eine sehr lustige Geschichte. Als ich meine Familie in Brasilien besucht habe, jetzt verrate ich fast, wo sie arbeitet, ist ja egal, ich will ja nicht, dass sie mit Fanpost überschwemmt wird, ist auch egal. Ich habe einen neuen Pass gebraucht und sagen wir mal so, ich habe es an Christine Schäfer zu verdanken, dass ich dann von den Zollbeamten rausgezogen wurde, weil mein Pass, meine Passnummer identisch war mit einem verschwundenen iranischen Pass. Kann schon mal vorkommen, muss man dann halt nachfragen, wo der Pass herkommt. Aber danke an dieser Stelle nochmal an Christine, das gibt immer wieder eine tolle, tolle Geschichte auf Familienfeiern ab.
Ja, und wenn das jetzt alles noch nicht gereicht hat, um sich diese Saison endlich mal ein Spiel von den Frauen anzugucken, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also es ist immer eine geile Stimmung, es macht irre Spaß, die spielen, die sind einfach auf dem Platz, mit dem Herz, die haben was drauf, die zeigen, was sie können. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und ich war ja auch die Saison schon bei einem normalen Ligaspiel und auch das Pokalspiel war einfach geil.
Und damit kommen wir dann, glaube ich, zu dem Spiel, weswegen wir hier eigentlich sitzen. Nämlich das Auswärtsspiel gegen den KSV, gegen die Störche, gegen den ehemaligen Bruchweg-Boy an einem Sonntagnachmittag, der sich aber aufgrund der Jahreszeit schon nach Abendspiel angefühlt hat, im hohen Norden. Und dann würde ich sagen, kurzen Schluck aus der Teetasse, damit meine Stimme sich wieder erholen kann. Und dann bis gleich.
Oh mein Gott, genau das Thema hatten wir gerade auf der Pressetribüne auch. Wir können halt leider nicht in Schwarz spielen, weil die anderen die schwarzen Hosen anhaben. Also es ist heute zumindest fashion-technisch all in. Sagen wir mal, also ich will jetzt nicht von einer optischen Belastung sprechen, aber zumindest ausbaufähig.
Also, kommen wir zu den Fakten dieses Spiels. Mainz ist seit 9 Spielen auswärts ungeschlagen. Schlechti hatte es schon angesprochen, Vereinsrekord in der Bundesliga. Es war die gleiche Startaufstellung wie gegen den BVB und keine Rückkehr von Jens Leitsch oder Hanke Olsen in der Innenverteidigung. Florian Schlecht von der AZ. Was sagt man als AZ-Journalist eigentlich in der AZ, wenn man das hier liest?
Ich fand es richtig von der Aufstellung, denn letztlich gilt ja auch gerne dieser Spruch Never change a winning team und Dortmund war halt schon ein herausragendes Spiel, dass die Mannschaft sich auch richtig gut reingegroovt hat. wenn ich hier mit Englisch anfange.
Hast du das auch so geschrieben?
Yes. Nein, also tatsächlich.
They have a grandios Saison gespielt.
Tatsächlich frage ich mich dann halt immer, was setzt du als Trainer für eine Botschaft, wenn dann Spieler halt zurück sind, ja, und du tauschst danach die komplette Abwehr oder zumindest 2 von 3 aus. Und da war ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt. Also ich hatte es auch nicht erwartet, dass Bo Henriksen die komplette Dortmund-Dreierkette nochmal spielen lässt. Weil in der Vergangenheit hat er ja schon an gewisse Spieler sehr schnell wieder in die Startformation zurückbefördert. Also Andreas Hanke-Olsen war für mich ein Kandidat, bei dem ich jetzt nicht weiß, ob vielleicht nach dem Zehenbruch es auch noch gut war, ihn erstmal zunächst draußen zu lassen. Aber es wurde hinterher tatsächlich auch so begründet, dass in die Kabine hinein und in die Mannschaft hinein es auch einfach wichtig ist, das Signal zu setzen, wer gute Leistung bringt, der spielt. Und deswegen fand ich es auch folgerichtig, dass die 3 Jungs und Männer dahin wieder begonnen haben.
Für mich war das folgerichtig, muss ich ehrlich sagen. Wenn du 3-1 gegen den BVB gewinnst, obwohl du vorher zu Hause kein Saisonspiel gewonnen hast, dann hast du keine Argumente auf deiner Seite, diese Jungs auszutauschen. Für mich vor allen Dingen die Person Stefan Bell, über die wir hier reden müssen, weil Jens eigentlich bis dato der Beste der Innenverteidiger war und auch der mit dem größten Potenzial nach wie vor ist. Aber so wie wir gegen den BVB gespielt haben, so wie die Mannschaft jetzt gegen Kiel aufgetreten ist, gibt es keine Argumente, da momentan etwas zu wechseln. Ich glaube, mittelfristig wird sich da etwas tun, ganz klar. Aber ich finde es auch für Jens wichtig, dass er sich ganz genau anschaut, was macht Stefan Belder? Warum funktionieren Spieler wie Danny da Costa neben dem auf einmal so gut? Danny da Costa hat dazu eine Antwort gegeben. Er hat dann hinterher im Interview gesagt, ich habe 90 Minuten lang Radio Bell bei mir im Ohr. Ne? Also ein freundliches Wuff in die Runde. Und das muss er sich natürlich angucken. Das sind dann Leaderfähigkeiten, die sich ein Stefan Bell durch Erfahrung erarbeitet hat. Und das kannst du so schnell nicht aufholen, aber vielleicht muss Jens sehen, okay, da kann ich noch dran arbeiten, das kann ich mir abgucken.
Was ich vor allem jetzt ganz spannend finde, wir haben auf einmal einen Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. Das war ja eine Situation, da haben wir ja vor Wochen, Monaten nie mit gerechnet. Ja, also auf einmal ist ein Stefan Bell, körperlich übrigens auch wieder, in einer Top-Verfassung zurück, hat sich auch gegen einen spielstarken Gegner wie Borussia Dortmund behauptet. Und Danny da Costa, der sagte das letzte, also Danny da Costa sagt, er hätte Innenverteidigung in der Jugend gespielt, in seinen jungen Profijahren auch im Training zunächst damit angefangen, bevor er dann nach rechts versetzt worden ist, seitdem aber nicht mehr. Er ist jetzt 31, das ist also auch schon ein bisschen her. Aber auf einmal hat Bo Henriksen leistungsstarke Alternativen hinten.
Ja, Danny da Costa vom Abstellgleis auf die Schiene quasi. Also das ist eine Leistungssteigerung, den hatten wir vergessen. Wenn wir über den Kader gesprochen haben, haben wir letzte Woche schon gesagt, da haben wir ihn vergessen.
Wir haben ihn nicht vergessen, aber das Ding ist einfach, wir hatten diese Saison, wie oft haben wir einen Wechsel in der Innenverteidigung gehabt, sperrungsbedingt, verletzungsbedingt. Und wir haben immer wieder jede Woche die Frage gestellt, wie stabil kann diese Innenverteidigung sein, wenn sie personell so unterbesetzt ist. Die Tatsache, dass wir jetzt diesen Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung haben, ist ja eigentlich überhaupt nicht gedanklich zu fassen, weil du sagst, niemand hat damit gerechnet, dass Stefan Bell so zurückkommt, dass Danny da Costa in der Innenverteidigung so stabil ist, weil wenn wir letztendlich drauf gucken, die letzten beiden Spiele, die Innenverteidigung, die wir jetzt haben und so absurd das vielleicht ist, aber das ist die stabilste Leistung der Saison innenverteidigungsmäßig.
Und das bedingt sich ja. Also Stefan Bell, der hat seine Defizite im Tempo, dafür hat er seine Erfahrungswerte, dafür kann der extrem gut nach vorne verteidigen. Und wenn das mal nicht aufgeht, dann hat er einen extrem schnellen Danny da Costa, der in der Lage ist, das für ihn auszubügeln, wie auch beim ersten Torschussversuch der Störche in diesem Fall, als er zur Ecke ganz souverän abgeklärt hat. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Du merkst schon, wenn Stefan Bell da spielt, dann braucht er einen gewissen Spielertypus neben sich. Und das Kriterium erfüllen die beiden mit Chor und da Costa eben. So, und da muss man jetzt halt gucken, an diesem Standard werden sich Hanke Olsen und auch Maxim Leitsch messen lassen müssen.
Ja, und du hast gerade Chor schon angesprochen. Ich finde, dass er in diesem Dreiergespann auch extrem gut funktioniert. Also entweder hat er wieder genau zu seiner Form zurückgefunden, die wir jetzt an der Stelle brauchen, oder aber Danny da Costa und Bello, die tun ihm so gut in seiner Leistung, dass er da einfach sicher ist und auch mal nach vorne gehen kann. Und das war ja auch das, was wir in Kiel gesehen haben, dass es viel variabler auch ist.
Korrigiert mich, aber seit Bello da ist, ist diese wilde Zeit von Dominik Chor scheinbar vorbei. Also ich kann mich jetzt, seit Bello dabei ist, nicht daran erinnern, dass er eine Karte gesehen hat. Da haben wir gegen Dortmund schon Witze drüber gemacht und da haben wir in Kiel in der 90. Minute auch gesagt, was, kein Geld für Dominik Chor, das ist nicht mehr mein Dominik Chor. Also da kommt ja eine Sicherheit zurück, die du dir nicht anders als mit Stefan Bell erklären kannst. Und an der Stelle, an so einer zentralen Position, jetzt einen Wechsel vorzunehmen, finde ich schwierig, ehrlich.
Wird auch in den nächsten Spielen erstmal schwierig sein. Also klar ist natürlich, dass jeder in dieser Dreierkette jetzt vielleicht mit Ausnahme von Dominik Chor, der glaube ich schon sehr gesetzt ist bei Bo Henriksen, jeder weiß, er muss sich jetzt von Woche zu Woche über Leistungen weiter anbieten. Ja, also keiner hat da jetzt eine Stammplatzgarantie, die wahrscheinlich länger als ein Spiel jetzt reicht. Aber folgerichtig wäre es dann natürlich jetzt auch gegen Hoffenheim mit genau dieser Dreierkette zu starten. Und Danny da Costa ist tatsächlich für mich da eine ganz große Überraschung. Also wir haben jetzt eben gesagt, wir haben ihn nicht abgeschrieben, ja. Ich habe es ihm aber nicht zugetraut, dass er auf dieser Position so stark spielt und dass er sie vor allem mit seinem Tempo so gut lösen kann.
Und was mir unheimlich gut gefällt, weil du das Tempo ansprichst, das ist das offensive Potenzial dieser beiden Halbverteidiger. Dominik Chor, der mit einem langen Diagonalball, Diago! Das ist übrigens der einzige Ball, der Länge, der Tiefe und Breite abdecken kann. Danke nochmal, ein kleines Werbegespräch zum Diagonalball, der einen unfassbar tollen Diagonalball spielt. Danny da Costa, der unfassbar auch den offensiven Halbraum mitbeackert hat. Das hat an der einen oder anderen Stelle natürlich nicht in der gleichen Qualität, aber zumindest hat es mich erinnert an die glorreichen Zeiten unter Jeremiah St. Just und Moussa Niakate. Und da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen und vielleicht ein bisschen die Hose. Weil ich mir natürlich gedacht habe, geil, und dann hast du Leute wie Leitsch auch noch hinten dran, der in dieser Saison sogar schon getroffen hat, der die ein oder andere Torchance auch hatte, noch mehr Tore zu schießen, wo ich mir denke, ey, geil, wenn der jetzt auch noch das Selbstbewusstsein bekommt und da in Tritt gerät, dann hast du eine richtig geile Situation, weil du brauchst auf diesen Halbverteidigerpositionen, so wie wir es jetzt gerade spielen, Leute mit Offensivdrang, damit du dann eben für Überzahl sorgen kannst. Entweder offensiv oder im Mittelfeld, je nachdem. Und egal, wer da rausrutscht. Wenn es ein Stefan Bell ist, der nach vorne verteidigt, dann schließen die beiden dahinter den Raum. Wenn es ein Dominik Chor ist, der nach vorne geht, dann bilden auf einmal Bello und da Costa das Pärchen. Und andersrum halt auch. Und da merkst du, diese Dreierkette, die ja sowieso nur eine Abwandlung von der Viererkette ist, ist unheimlich fluide. Also die ist ganz einfach, die wechseln durch. Und so macht es auch nur Sinn, weil du ansonsten dich einfach viel zu sehr rein von der Anzahl der Spieler her offensiv dezimierst.
Also ich fand es jetzt tatsächlich auch vorbildlich in Kiel, was eben die Offensivbemühungen anbelangt hat. Also man hat es ja tatsächlich durch diese aufrückenden Innenverteidiger immer wieder geschafft, dass man Anspielstationen hatte. Und Kiel konnte das einfach vom eigenen 16er überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und umgekehrt war Mainz, wenn man den Ball dann verloren hatte, wahnsinnig schnell in dieser Gegenbewegung, wahnsinnig gierig, wahnsinnig gallig. Und da haben dann alle mitgearbeitet. Und das war schon sehr beeindruckend. Wobei ich da natürlich schon auch immer sagen möchte, Kiel war einfach auch ein erschreckend schwacher Gegner. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was die wahre Wahrheit dieses Spiels ist. Ja, ob es dann nur die Mainzer Qualität war, die Kiel hat schwach werden lassen, oder ob Kiel einfach halt auch schwach ist. Denn die sind im Kader schwächer aufgestellt, als sie es beim Aufstieg waren. Sie haben zwei Leistungsträger verloren. Die haben sie nicht gut ersetzen können. Auch ein Carsten Wehmann macht eigentlich den gleichen Fehler, den er in Darmstadt gemacht hatte nach dem Aufstieg. Die gleiche Chronologie passiert jetzt tatsächlich Holstein-Kiel. Aber wenn man es jetzt über die vergangenen Spiele sieht und auch das Dortmund-Spiel, ist wieder eine Konstante in diesem Mainzer Spiel. Man hat wieder einen Wiedererkennungswert.
Ich finde, da kann man wunderbar sich das 0:1 angucken nach diesem besagten Diagonalball von Dominic Kohr. Denn es ist ja nicht so, als ob die Kieler nicht in den entscheidenden Räumen wären. Sie sind nur überhaupt nicht am Mann. Also du bist außen, du hast tendenziell sogar die Möglichkeit zuzupacken, in die Zweikämpfe zu gehen, aber du kommst gar nicht in die Zweikämpfe. Und das ist gut gespielt, das ist flüssig gespielt, das ist toll gespielt, was Mainz 05 dann macht, der Doppelpass. Also Cassie legt den Ball One-Touch zurück auf Amiri, Amiri auf Nebel, Nebel zwei Kontakte in den Lauf von Amiri, der geht durch. Aber da ist auch keiner im Radius von 3-4 Metern um Nebel und Amiri herum, der irgendwie eine Hand ans Trikot anlegen könnte. Das geht nicht. Das geht auf Bundesliga-Niveau nicht. Und das geht erst recht nicht mit einem Nadim Amiri. Der macht dir da sofort eine Hütte draus. Und das ist dann nochmal eine gewisse individuelle Qualität. Und da möchte ich schon rausstreichen, was mir unheimlich imponiert. Und das ist unsere Torgefahr, die wir in dieser Saison haben. Wir haben nämlich am Anfang der Saison darüber gesprochen, wird es Mainz 05 schaffen, diese Torgefahr, diese Offensivstärke in die neue Saison zu retten? Und jetzt müssen wir mal festhalten, gegen Stuttgart 3 Tore geschossen, gegen Dortmund 3 Tore geschossen, ich glaube gegen Augsburg 3 Tore geschossen, gegen Kiel jetzt 3 Tore geschossen, gegen St. Pauli 3 Tore geschossen. Das ist ja nicht normal. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest, Domi Theis hatte es bei uns ja mal getan, was das für ein Johnny Burkhardt bedeuten könnte. Wir haben hier mit Nadim Amiri und Johnny Burkhardt vorne drin zwei Spieler, die massiv auf Vereinsrekordjagd sind. Sowohl was die Assists angeht und sowohl was auch die meisten Tore in einer Saison angeht. Weil diese 14, 15 Stück von Shinji Okazaki, die werden meiner Meinung nach fallen.
Und das ist, glaube ich, auch das neue Gesicht von Mainz 05 in dieser Saison, was so unheimlich viel Spaß macht. Also wir sind, ich sag mal, Mainz 05 tut sich traditionell schwer bei Aufsteigern. Gerade auswärts, wir fahren dahin, die geben uns den Ball und wir verzweifeln daran. Das war das klassische Bild, was wir sonst immer von Mainz 05 gewohnt waren. Aber die Leistung am Sonntag war einfach von einem ganz anderen Niveau. Du hattest zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, da ist keine Idee davon, wie man aus eigenem Antrieb heraus aus dem Spiel Chancen kreieren kann. Und da ist gerade das Tor von Amiri, finde ich, ein gutes Beispiel für, der übrigens jetzt schon mehr Tore geschossen hat als in der Saison letztes Jahr. Also das heißt, da ist einfach die Idee davon, aus eigenem Antrieb heraus vors Tor zu kommen und auch dann konsequent zu sein und die Tore zu schießen, eben keinen Chancenwucher oder, ne, sondern da einfach dann auch zum Abschluss zu finden, das Ding reinzumachen und die Tore mitzunehmen. Das ist für mich eine Qualität, die wir erst in dieser Saison so richtig bei Mainz 05 zum ersten Mal sehen.
Ich habe es heute auch geschrieben. Ich finde, Mainz 05 hat jetzt tatsächlich auch das, was man bei Tinder Perfect Matches nennen würde.
Ja.
Wahnsinnig viele Pärchen, die miteinander wahnsinnig gut harmonieren, tatsächlich gerade auf dem Platz. Das hat ja in der Saison relativ lange gedauert, diese zu finden. Seit Paul Nebel drin ist, hat sich da eine ganze Menge entwickelt. Das Zusammenspiel Paul Nebel, Nadim Amiri, da merkt man einfach, da hat Nadim Amiri auch wieder einen gefunden, mit dem er einfach richtig gerne zockt auf dem Platz. Ja.
Paul Nebel mit Cassie.
Paul Nebel mit Cassie. Wenn da noch ein Amiri sozusagen rausrückt, um den Ball zu fordern, dann ist das schon ein Dreieck. Das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen. Ich würde behaupten, für jeden Gegner in der Bundesliga.
Alle drei technisch auf unfassbar starkem Niveau. Alle drei mit großer Spielintelligenz und zum Teil auch mit Tempo. Ich nehme Nadim Amiri beim Thema Tempo ein bisschen raus. Aber natürlich durch seine Spielintelligenz kann der unheimliches Tempo mit reinbringen.
Und selbst wenn ich die linke Seite diesmal nicht so stark fand wie die rechte, die deutlich auffälliger war, weil Cassie ein Riesenspiel gemacht hat in Kiel, hat auch die linke Seite sich in den guten wie in den, sag ich mal, unangenehmen Dingen ja unterstützt. Ja, also man unterstützt sich bei den Offensivspielen, ja, aber man supportet sich auch sozusagen, wenn man den Ball verliert, indem man schnell nach hinten läuft. Ich hatte teilweise Szenen gesehen, da haben die Kieler kontern können und das Stadion freute sich für wenige Sekunden. Und auf einmal standen 3 Mainzer um den ballführenden Kieler rum, die hinterhergehechtet waren, wie wahnsinnig, ja. Und da haben wir den nächsten, Kai Schusano, auch Pärchen, gerade mit Nadim Amiri. Kai Schusano wird immer besser, wird immer stärker. Und man merkt, es hilft Nadim Amiri dann tatsächlich auch wieder. Und man hat das Gefühl, Nadim Amiri hat da gerade deutlich mehr Lust, weil er merkt, die Jungs um mich herum, die sind gerade in einer Top-Verfassung.
Da müssen wir uns aber schon mal angucken, was Henriksen vor dem Spiel gesagt hat. Wir loben hier die ganze Zeit das Spiel mit dem Ball und Henriksen sagt vor dem Spiel, wir wollen den Kielern den Ball geben. So, da ist bei mir erstmal Reminiszenz, schlimmste Bo Svensson-Zeiten. Den geben wir jetzt den Ball und dann ist auch alles egal. Hatten wir auch andere Trainer, die das gemacht haben, by the way. Aber das ist ja nicht passiert. Tatsächlich ist das ein Spiel, das von seiner Ruhe, von seiner Anlage, hinten raus zu spielen, flach zu spielen, dann den langen Ball zu spielen, wenn es Sinn macht, tendenziell den Diagonalball zu suchen, eine schlaue Seitenverlagerung zu machen. Ich habe unheimlich viel aus dem Borussia Dortmund-Spiel in diesem Spiel gegen Kiel wieder gesehen. Also dieser Matchplan, den würde ich mal anzweifeln. Auch wenn Danny da Costa sich nach dem Spiel bei DAZN ans Mikrofon stellt und sagt, Ja, doch, hat der Trainer uns so als Aufgabe mitgegeben. Und darauf angesprochen, sagt Bo Henriksen, ja, it was a mind trick. Ja, also, wenn das ein Gedankentrick war, damit deine Jungs gelöst auf den Platz gehen, dann grenzt das an schwarze Magie. Also, da traue ich dem Narrativ nicht zu 100%. Und ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast, die Pärchenbildung stimmt. Die bringen alle das mit, was Mainz 05 ausmacht. Sich erstmal über die Zweikämpfe und das Defensive beweisen. Und gleichzeitig bringen die eine Spielintelligenz mit, die dir eine Qualität nach vorne erlaubt und eine Ruhe am Ball erlaubt. Weil du mit Paul Nebel jemanden hast, der aus engen Situationen rauskommen kann. Weil du einen Nadim Amiri hast, der aus engen Situationen mit Ball gut rauskommen kann. Selbst ein Kai Schusano kommt immer besser aus engen Situationen raus, sodass sich dahinter Räume auftun, die diese Spieler mit Tempo oder Spielintelligenz bespielen können. Das hattest du so vorher definitiv nicht.
Also halten wir fest, Henriksen ist weniger schwarzer Magier als vielmehr erster Kuppler von Mainz 05.
Entweder das oder ein gelungener Dummbabbler.
Ja.
Das kannst du auch so sagen.
Ja, ich glaube, da tut er sich in beiden Dingen nichts. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, also in einer anderen Saison oder in einem anderen Szenario hätte Mainz 05 sich am Sonntag auf das körperliche Niveau des Gegners begeben. Und das ist nicht passiert.
Sondern, ja, das ist das, ne, das was du damals erinnerst du dich an diese Schalke-Spiele unter Svensson.
Ja, da
die hat Hölle.
Keiner eine Ahnung, was mit dem Ball zu tun ist. Und dann denkst du, ja, dann vergesse ich das auch mal für 90.
Also wir matchen die mal hier und dominieren die körperlich. Na, ich bitte dich, das Körperliche kann der Gegner, das ist das Einzige, was der Körper, der Gegner definitiv mitbringt, das ist der gleiche Körper, derselbe Einsatzwille.
Ja, und
so kannst du einen Gegner, der dir spielerisch unterlegen ist, nicht dominieren.
Ja, und ich glaube, da kommt Henriksen dann vielleicht doch mit irgendwelchen Mindgames zu tragen, dass er halt sagt, du musst dich nicht auf dieses Niveau begeben. Du bist als Spieler oder als Mannschaft, sind wir gut genug, um uns diesen Mitteln nicht bedienen zu müssen. Und wenn das dann so funktioniert wie gegen Kiel, ich nehme es mit Kusshand.
Ich habe mich über manche Darstellungen auch schon in der vergangenen Saison unter ihm ein bisschen gewundert. Also bei ihm war es ja schon in der Aufholjagd so, dass viele Spiele fußballerisch gewonnen waren, ja, über eine wahnsinnige Aggressivität, ja, aber eben auch über einen spielerischen Ansatz, dass man eben vor allem so die technisch starken, laufstarken Spieler dann vorne stehen hatte und dann immer weniger die körperlich robusten Spieler, in dem Fall ja noch Ludovic Ajorg. Und diesen Ansatz erkenne ich gerade wieder, aber vielleicht musste sich genau diese Formation finden, ja, vielleicht diese Fußballer, die untereinander auch harmonieren. Vielleicht haben die auch einfach diese Freiheiten, dass sie untereinander auch ihr Kombinationsspiel eben zelebrieren können und da dann gar nicht in ein Korsett irgendwie gefangen sind, sondern fußballerisch sich dann schon so entfalten können, wie sie dann so als Typen sind. Ich glaube, das sind alle Spieler, denen kann man nämlich genau diese Freiheit geben, ohne jetzt alles auf dem Reißbrett sozusagen choreografiert zu haben. Aber sie haben die Möglichkeit, offensiv zu spielen, das zeigen sie auch. Deswegen wundere ich mich manchmal auch, warum man da im Nachgang immer in diese Außenseiter-Rhetorik dann oft zurückgeht. Das war ein hochdominantes, spielerisch gutes Spiel.
Punkt. Wie schon gegen den BVB übrigens auch. Ja, die ersten 30 Minuten haben wir uns sehr schwer getan. Also ich kann mich an einen Torschuss von Dortmund erinnern und der war nicht gefährlich. Also da bist du nicht dominiert worden. Du hast einfach nur defensiv sicher gestanden, hast dir das angeguckt, hast dir den Gegner ein bisschen zurechtgelegt, hast dir deine Lösungswege ausgedacht und dann bist du das durchgegangen. Das wirkte unfassbar erwachsen. Erwachsen ist auch dieses, das Wort, das sowohl im Kontext Dortmund als auch im Kontext Kiel jetzt immer wieder gefallen ist. Es ist erwachsen, es ist abgebrüht. Und das geht für mich schon mit der Personalie Stefan Bell einher, weil der bringt dieses erwachsene Element mit. Auch ein Nadim Amiri, der am Anfang der Saison den Halbverteidiger in der Spieleröffnung auf den Füßen gestanden hat. Nadim ist vieles, aber nicht erwachsen. Er ist ein Führungsspieler, ja. Er ist der Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Spiel. Er ist tendenziell immer einer der besten Spieler und somit Spieler in der Elf des Spieltags. Aber diesen Charakter, den wir jetzt da drin haben, das bringt ein Stefan Bell mit. So, und deswegen nochmal vielleicht eine Pro-Rede für Stefan Bell in diesem Kontext. Da müssen jetzt andere an sich arbeiten, um da hinzukommen. Und Stefan Bell ist einfach qua seines Charakters da unheimlich wichtig. Anders als andere Spieler, denen dieses Adjektiv häufig angedichtet wird, die aber diesen Einfluss nicht aufs Spielgeschehen haben können. Und da ist Stefan Bell schon einzigartig.
Ja, ich finde, Amiri hat wirklich so was Spitzbübiges an sich, ne?
Ja,
also
total.
Der hat immer irgendwie eine clevere Idee oder der zieht den Ball dann auch direkt vom Freistoßpunkt mal aufs Tor. Und ich meine, er hat ja eine überragende Schusstechnik und wenn der Ball beim Freistoß einen Meter weiter hinten gelegen hätte, wäre der vielleicht nicht gegen die Latte gedonnert. Aber Stefan Bell ist dann der Typ, der irgendwie den Ball, der in den Strafraum reinsegelt, einfach knallhart gegen den Gegner haut und dann gibt es halt 11 Meter. So, das ist auch Stefan Bell.
Ja, und Nadim Amiri, wenn der auf einmal ins Spielen kommt, dann siehst du ja, dann tunnelt der auf einmal mal 2 Gegner hintereinander, einfach weil er Lust dazu hat und dann ist gut. So, und Paul Nebel, den ich einfach bewundere, es geht gar nicht so darum, dass er trickst, sondern durch seine Körperbewegungen, seine Vorahnung, seine Voraussicht, wann sich wo welcher Raum auftun wird, auf einmal lässt er 2 Leute mit einer Körperdrehung aussteigen und das war etwas, was wir auch bei Brian Gruder eben gesehen haben. So, und Paul bringt das mit und ich denke, das ist auch das, was Nadim in ihm sieht einfach, warum er so großen Spaß an ihm hat. Ich habe Brian Gruder ehrlicherweise vergessen. Brian Gruder findet bei mir nicht mehr statt. Es ist nur noch Paul Nebel. Ja, so hart. Natürlich ist Paul Nebel von der Veranlagung her kein Brian Gruder.
Willst du etwa sagen, Brian Gruder ist im Nebel verschwunden?
Das möchte ich sagen. Genau das möchte ich sagen. Und dann bringt mich das aber zu einem anderen Spieler, der dann eingewechselt wurde. In der Offensive, und zwar Hong, wo ich sagen muss, puh Junge, du warst so dominant, dass du danach sogar noch mit 10 Feldspielern insgesamt gewonnen hast, weil Hong kriegt keinen Fuß auf den Boden. Und da finde ich auch keine beschönigenden Worte für, 3-Meter-Pässe kommen nicht an. Und ein Spieler, der 4 Millionen gekostet hat, also zumindest die Basics darf ich da erwarten. Und es ist momentan ein absoluter Fehlkauf gewesen.
Hong ist tatsächlich ja auch immer noch der große Verlierer dieses furchtbar schlechten Heidenheim-Spiels. Ja, also ja. Wo dann Silvan Wittmann die Woche auch sagte, also nach dem Spiel hätte man sich auch nochmal zusammengesetzt, gesprochen, analysiert. Es war der Tiefpunkt dieser Saison. Danach war ja völlig fraglich, wohin entwickelt sich diese Mannschaft. Hong war damals noch in der Startelf, wurde dann ja auch früh ausgewechselt. Aus taktischen Gründen, ist seitdem aber nicht mehr in diese Mannschaft zurückgekehrt und man merkt einfach, dass er noch gar keine Bindung nach wie vor an dieses Team hat und gerade jetzt, wenn ich ihn sehe, fehlt mir auch die Fantasie, welche Rolle er in dieser Mannschaft spielen kann. Ja, also vielleicht bekommt er diese Chance auch irgendwann. Ich nehme an, das wird dann aber vor allem über Verletzungen, gravierende Formschwächen dann der Fall sein. Also auch bei Südkorea hat er jetzt nicht gespielt in der Nationalmannschaft, war im Kader, aber hat nicht gespielt. Die Praxis fehlt ihm, aber mir fehlt auch momentan tatsächlich so diese Idee, welchen Platz kann er in der Mannschaft einnehmen, was kann er der Mannschaft geben? Ich glaube, dass er danach gerade so händeringend sucht.
Ich glaube tatsächlich, dass er so ein Kandidat am Anfang war, wo du sagst, das ist jemand, wenn er einen Startelf-Einsatz bekommt, dann schafft das Vertrauen und die Möglichkeit anzukommen und hier seine Leistung zu zeigen. Und jetzt ist er quasi in der Bringschuld, bei den wenigen Einsätzen, die ihm wahrscheinlich zur Verfügung stehen, einfach voll zu zeigen, was er drauf hat. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass er an dieser Herausforderung scheitert. Zumindest den Eindruck erweckt er. Ich würde ihm natürlich wünschen, dass er die Möglichkeit hat, sich gerade in diesen Momenten auch wieder in den Vordergrund zu spielen und Argumente für sich zu sammeln. Weil, wenn wir uns erinnern, das waren auch Momente, die zum Beispiel Paul Nebel hatte Anfang der Saison.
Ja,
der
aber
da
nicht
wirklich
so.
Der Argumente für sich selber sammeln musste.
Ja, aber nein. Paul Nebel hat, wenn er auf den Platz kam, Leistungen gezeigt.
Nein, aber das meine ich nicht. Also das ist eine ganz andere Art zu sagen, wenn du eingewechselt wirst, musst du zeigen, musst du Argumente für dich mitbringen. Und das sehe ich bei Hong einfach gerade nicht.
Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, in dem Fall bei Hong jetzt nicht. Ich finde, er hatte jetzt ausreichend Minuten in Kiel. Bo Henriksen macht es den Ersatzspielern nicht immer ganz leicht, weil er ja eigentlich ein Trainer ist, der, sage ich mal, sehr konservativ wechselt, also wirklich sehr spät häufig erst einwechselt.
Und erwartbar einwechselt.
Erwartbar, aber vor allem halt spät. Also man hat es jetzt ja auch am Wochenende gesehen. Hong hat verhältnismäßig viele Minuten bekommen. Alle anderen Spieler, die danach kamen, haben dann trotz des klaren Vorsprungs noch 10 Minuten oder halt nur noch 2 Minuten bekommen. Und es ist am Ende dann auch gar nicht so einfach, sich so als Ersatzspieler unter ihm in dieses Team einzufügen. Möglicherweise muss man da dann natürlich auch mal gucken, wie kriegst du diese momentan zweite Reihe auch immer noch mitgezogen. Weil man sieht es ja jetzt bei Da Costa, bei Stefan Bell, die brauchst du vielleicht irgendwann in der ersten Reihe.
Stimmt, aber dem gegenüber, also Hong, steht halt beispielsweise ein Paul Nebel, der einen Traumassist mit der Hacke zum 1:4 macht, wo sich jeder Fußballromantiker und jeder Fußballfan wünscht, dass der VAR in dem Moment aus Versehen geblinzelt hätte und der Linienrichter gleich mit, weil es einfach ein Traumtor gewesen ist. Mit der Hacke weitergeleitet, dann ein Kontakt von Johnny drüber. Johnny hätte damit 9 Auswärtstore, glaube ich. Sind das 9? Nee, Quatsch, was sage ich jetzt gerade? Also er hat auf jeden Fall schon einige Auswärtstore geschossen.
Er hat jetzt 7 insgesamt.
So, 7 genau. Hat er jetzt insgesamt geschossen. Laut DAZN der zweitbeste Auswärtstorschütze nach Robert Lewandowski. Ich meine, das ist auch eine Ansage. Aber nochmal, Paul Nebel mit dem Assist steht gerade gegenüber einem Hong, der keinen 2-Meter-Pass anbringt. Und das ist ja jetzt keine Übertreibung von mir, sondern das sind Situationen, wie sie tatsächlich auf dem Platz entstehen. Und zwar nicht in Form eines Missverständnisses, jemand läuft aus Versehen in die andere Richtung, sondern ich spiele dir einen Laufpass über 3 Meter und der spielt dir das Ding ins Aus. Also ein Verunsicherungslevel, das so hoch ist, dass gegenüber einem, ich mache eine Hackenvorlage, Level an Selbstvertrauen steht. Da fehlt mir, wie gesagt, auch die Fantasie und ich habe mich schon ein klein wenig gefragt, warum nicht Amindu Sieb beispielsweise, der sich das vielleicht mit den Leistungen, die er vorher gebracht hat, schon eher mal verdient gehabt hätte, reinzukommen. Also da sind jetzt schon Spieler hinten dran, die meiner Meinung nach und meiner Wahrnehmung nach eigentlich nicht hinter Hong stehen. Und das muss ihm bewusst sein. Er ist eigentlich hier das 5., 6. Rad am Wagen und nicht das 4. oder 5.
Er muss trotzdem, also Bo Henriksen muss trotzdem darauf schauen, dass gerade solche Spieler, ich meine, es ist ein Millionentransfer, ne, also wir reden hier tatsächlich auch über einen hohen Spielerwert, dass sie natürlich anschlussfähig bleiben an diese Mannschaft, die sich gerade in der Startformation sehr gut entwickelt, ja, und gefunden hat. Aber natürlich müssen diese Spieler dranbleiben. Und bei Hong, du hast das Wort Verunsicherung gesagt, genau so kann ich mir das auch vorstellen. Ja, du kommst halt bei Mainz 05 rein in eine Phase, in der die Mannschaft sich ja noch nicht gefunden hatte, in der sie häufig ja, auch ein bisschen konturlos Anfang der Saison aufgetreten ist. Ja, man schon gemerkt hat, das wird dauern, bis die sich gefunden haben. Dann bist du vielleicht noch der Verlierer dieser ganzen Findungsphase, weil du derjenige bist, der dann seinen Platz verliert, der ihn dann eben an Paul Nebel auch zurecht verliert, der aus dieser Mannschaft gerade nicht wegzudenken ist. Und ja, dann bist du vielleicht in einer Phase, in der du vielleicht einfach gute Spiele, gute Kurzeinsätze brauchst, um eben um ranzufinden wieder an dieses Team. Ich finde es fair, dass er ihm das gegeben hat, aber natürlich steht Hong dann auch in der Bringschuld und bei den nächsten Einsätzen muss da mehr Impact kommen.
Also was ich damit sagen wollte ist, für mich hat die nächste Einwechslung, wird der erste Spieler vielleicht nicht mehr Hong sein, ne? Sondern dann wird es vielleicht doch eher wieder ein Sieb sein. So, ja. Also und das wäre komplett gerechtfertigt. So, das war mir ein Anliegen, das zu sagen.
Da bin ich bei dir, ja.
Und ich denke mir, solange Johnny Burkhardt das macht, was Johnny Burkhardt gerade im Moment am besten macht, nämlich Tore schießen und diese Leistung auf den Platz bringen, brauchen wir, glaube ich, auch gerade in der ersten Reihe jetzt keinen direkten Ersatz zum Beispiel da vorne. Und ich meine, Johnny hätte mit diesem, du hast es angesprochen, Abseitstor, hätte er gleichgezogen mit Robin Quaison mit 31 Toren und damit wäre er auf Platz 2 unserer All-Time-Torschützenliste.
Karim Onisivo, der noch im Kader ist, muss schon bangen.
Der braucht auch bald mal wieder Einsätze. Vielleicht muss der gegen Hoffenheimer ran.
Ja, also das sind ja auch so Spieler, die du jetzt gerade wieder so leicht vergisst. So ein Karim Onisivo, der noch da hinten dran steht. Eigentlich ist auch noch irgendwo da im Dunstkreis ein Nelly Viper unterwegs.
Die waren aber beide vergangene Woche weitgehend raus aus dem Training. Onisivo, genau. Weil er krank war. Viper, exakt, weil er angeschlagen, verletzt war.
Ne? Die sind aber eigentlich noch da. Also wenn die in Tritt kommen, entsteht da vorne auch nochmal eine schöne Konkurrenzsituation. So der einzige Spot, wo du keine Konkurrenzsituation hast, ist im zentralen Mittelfeld. Da musst du halt echt aufpassen, was passiert, wenn Nadim Amiri mal ausfällt. Wer kann ihn ersetzen? Und dann sind wir vielleicht bei jemandem, der in seinem 100. Bundesligaspiel das 1:3 geschossen hat und sich nicht gefreut hat, weil er...
Nein, das 0:3. Jetzt gibt
Kiel. Ach, 0:3 natürlich.
Sagen, Kiel hat nichts, also du bist ja
höflicher hier, Jason, lieber seinem Torjubel. Ja, genau. Muss man sagen, dass du Kiel dieses Tor noch gibst.
ich hatte es mir falsch aufgeschrieben, ich weiß gar nicht warum. Ne? Und nach seinen 3 Jahren in Kiel dann halt nicht gejubelt hat. Also Jisung Lee, Kopfballtor ohne hochzuspringen, machst du auch nicht häufig.
Ich finde es unfassbar. Ich hatte noch gesagt, also wenn sich wirklich alle Sterne richtig aufstellen, dann schafft es Lee auch mal wieder ein Tor mit dem Fuß zu schießen. Aber nein, natürlich hat er eins reingeköpft. Und der liefert ja auch gerade einfach nur ab. Es macht Spaß, auch wenn er natürlich, wir reden ja häufig über ihn hier im Podcast, aber das, was er gerade auf den Rasen bringt, ist das, was wir brauchen. Das sind nämlich die Tore. Und wenn er die mit dem Kopf macht, dann nehme ich die mit Kusshand. Und es war ja eh das Duell der Kopfball-ungeheuer Mannschaften in der Bundesliga. Vor dem Spiel hatte Mainz 6 Kopfballtore und Kiel 4. Jetzt haben wir 7. Also da war ja eh klar, dass irgendwas über die Luft entschieden wird.
Und Jason Lee, das mobse ich jetzt auch mal von den DAZN-Kollegen. Bundesliga-Kopfballtore seit 2021-22. Er steht auf Platz 5 hinter Modest, Gregoric, Gyarassi, Kane. Also alles Leute, die noch ein Gardemaß haben. Bei allem Respekt vor Jason Lee, das natürlich nochmal mehr Strafraumstürmer-Qualität ist.
Jason Lee 1,80 mit Stollen gemessen. Also ja, aber trotzdem schon immer eine außergewöhnliche Kopfballstärke, weswegen ich auch immer wieder mal gesagt hatte, ich hätte ihn ja vorne reingestellt, als Johnny Burkhardt eben noch nicht da war. Das wäre für mich die spielerischere Variante gewesen. Und wenn er seine Lapsusse hinten drin wie gegen Dortmund sein lässt, dann ist das ein unfassbar wertvoller Spieler. Und an dem führt jetzt gerade im Moment eigentlich auch kein Weg vorbei. Das heißt, da vorne wird es eng, für einen Hong Fuß zu fassen. Also du merkst schon, wir haben gerade viele Spieler, die in Form sind. Und wenn wir gesagt haben, Nadim Amiri und Johnny Burkhardt sind auf Vereinsrekordjagd, Jason Lee kann sich, was seine Kopfballtore angeht, auch noch für manchen Bundesliga-Rekord anmelden. Und kleinere Spieler, die kopfballstark sind, da haben wir in Mainz sowieso traditionell gute Erfahrungen.
Ne? Ein ganz großes Herz haben wir dafür.
Ein ganz, ganz großes Herz für Pablo de Blasis, der sich übrigens an dieser Stelle richtig schmerzhaft verletzt hat. Und vielleicht möchtest du es erzählen, wenn ich es erzähle, ich habe mir die Ohren zu.
Nee, ich habe es nur online gelesen bei der lieben Kerstin. Hat er jetzt am Wochenende bei dem Torschuss ist er über die Seitenauslinie gerutscht, über eine Werbebande und die war mit einem Nagel im Rasen festgemacht und hat sich das Bein aufgeschnitten.
15 Stiche?
Ich weiß nicht, es sah nach sehr vielen Stichen aus.
So ein Evalin-Gedächtnismoment, den braucht wirklich gar kein Mensch.
Ja. Klingt furchtbar.
Ja, klingt ganz.
Reden wir über was viel Schöneres, weil Mainz 05 ist der einzige Club, der an diesem Wochenende auswärts gewonnen hat. Also sonst gab es nur Heimsiege.
Also wer, wenn nicht wir, ist eigentlich hier so die Frage, oder?
Das ist krass, das habe ich jetzt gar nicht tatsächlich so registriert.
Ich zauber manchmal einfach so wilde Statistiken aus dem Hut, wenn der Bene nicht da ist, dann fülle ich diese Rolle mit Leben.
Er hat auch was Hogwarts-mäßiges, was du jetzt hier machst, tatsächlich.
Ich zauber mir die Zahlen, wie sie mir gefallen.
Ja, stark. Der Zahlenzauber, wer kennt diesen Kurs nicht, in den Harry Potter immer gegangen ist?
Arithmetik, mein Lieblingsfach.
Um Himmels Willen. Aber ein Team war kurz davor zu verlieren und uns diese Statistik des Spieltages kaputt zu machen. Allerdings hat Hoffenheim dann doch noch gewonnen und das ist unser nächster Gegner. Und die haben gerade einen Trainerwechsel hinter sich. Pellegrino Matarazzo ist weg und Christian Ilzer ist da. Und ich sag mal so, 4-3 im Plastiko gewinnen gegen Leipzig schafft jetzt auch nicht jeder.
Absolut, war eine große Überraschung, vor allem, weil sie auch 3 Rückstände aufgeholt haben, ja, also mit dem Trainerwechsel auch direkt eine sehr krasse Moral bewiesen haben. Ist ja das Erfolgsduo, das jetzt so mit dem Sportchef und Ilzer wieder vereint ist von Sturm Graz. Da haben sie Sturm Graz nach quasi Jahren der Alleinherrschaft von RB Salzburg ja zur Meisterschaft in die Champions League geführt. Bin da sehr gespannt, wie sich das auch in der Bundesliga entwickelt. Solche Erfolgsformate funktionieren ja nicht zwangsläufig dann eben auch in der Bundesliga, aber der Start, der sah jetzt erstmal gut aus. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, ja, also weil Hoffenheim schon diese Defensivschwäche nicht abstellen konnte, jetzt auch gegen Leipzig, die sie so durch die ganze Saison begleiten. Das ist ein Vorteil für Mainz 05, die ja Hoffenheim in der vergangenen Saison da eben auch 4-1 noch vor einigen Monaten zu Hause geschlagen haben. Auf der anderen Seite schon Offensivqualitäten, die diese Dreierabwehr, welche es dann auch immer sein mag, schon fordern werden.
Ja, und ich glaube, Hoffenheim jetzt auf Platz 13, wir hochgerutscht tatsächlich auf Platz 8 mit 16 Punkten, nur 3 Punkte hinterm BVB zum Beispiel.
Und vor dem VfB Stuttgart, dem deutschen Vizemeister, nicht vergessen.
Vor Union, die Anfang der Saison auch alle in den Himmel gelobt haben. Also wir haben uns da wirklich nach oben gemausert. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding von Henriksen, weshalb der da gar nicht so groß drauf eingeht, dass wir mit dem Ball ganz viel anfangen können und so weiter und darauf auf die eigene Stärke pocht. Wir machen das still und heimlich. Und auf einmal tauchen wir dann in der oberen Tabellenhälfte auf und alle fragen sich, wie hat Mainz das gemacht? Keiner hat es mitbekommen, aber wir sind dann einfach da. Ich hoffe, wir versauen uns das jetzt nicht am Sonntag, weil ich es jetzt hier so angepriesen habe.
Nein, ich würde einfach sagen, dass tatsächlich die Vorzeichen nicht verkehrt sind. Du findest Lösungen mit Ball, bist trotzdem defensiv sehr gut, beherrscht nach wie vor die Basics im Umschaltspiel, wie du gegen St. Pauli eindrucksvoll bewiesen hast. Egal, was Hoffenheim da jetzt auf dich wirft, egal, ob die sich hinten reinstellen, was vermutlich der größte Fehler ist, den sie tun, den sie machen könnten, du hast auf alles tendenziell eine Antwort. Und du bist eine Mannschaft, die extrem selbstbewusst sein kann, nachdem sie in den letzten 2 Spielen 6 Tore geschossen und nur ein Gegentor kassiert hat. Also, das ist schon etwas, wo sich Hoffenheim richtig, richtig warm anziehen muss.
Jetzt ist diese Mannschaft aber auch von Mainz 05 erstmal aus diesem harten Überlebenskampf wieder raus. Und das wird dann natürlich auch die Challenge sein in den nächsten Spielen. Jetzt bist du mal so ein bisschen auf der Sonnenseite. Jetzt kannst du was erreichen. Du kannst dich da richtig im oberen Mittelfeld einnisten. Tuchfühlung. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber Heidenheim hat, glaube ich, letzte Saison mit 42 Punkten roundabout die Conference League Qualifikation geschafft. Du brauchst für solche Nummern inzwischen nicht mehr wahnsinnig viel. Du kannst dich zumindest in diesem Milieu ansiedeln, ja, und diese Chance jetzt zu nutzen, das ist eine Challenge, die jetzt auch nochmal neu ist.
Ich glaube vor allen Dingen, dass sie es schaffen wird, das hinzubekommen, weil sie es am Anfang der Saison in meiner Wahrnehmung allen voran Nadim Amiri zu sehr gewollt haben. Er wusste um das Potenzial dieser Mannschaft und es hat nicht sofort funktioniert. Und vielleicht auch bei einem Dominic Kor. Und dann wurde man übermütig, dann wurde man zu hart, dann wurde man zu intensiv an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt, wo eine gewisse Leichtigkeit mit einem Paul Nebel vorne drin da ist, einem Johnny Burkhardt, der trifft, die erwachsene und gelassene Ruhe hinten drin mit Stefan Bell, der die jungen Wilden, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal nur die Wilden, auf seinen Halbverteidigerpositionen anleiten kann, da hast du auf einmal ein gewachsenes Konstrukt, du hast eine gut funktionierende Achse und auf einmal kriegt diese Mannschaft die PS auf den Rasen. So. Und eigentlich sind sie jetzt da, wo Nadim Amiri und ich glaube auch alle anderen in der Mannschaft die Truppe die ganze Zeit sehen wollten. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie jetzt auf einmal aufhören würden zu beißen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also wenn du hier im Podcast sowas wie Conference League in den Mund nimmst, dann muss ich jetzt auch einfach mal für nächsten Sonntag eine Bold Prediction raushauen. Wenn es nicht so kommt, bin ich überhaupt nicht böse aus dem einen Grund, wenn wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen, ist das okay. Aber die einzige Antwort, die wir diese Saison noch nicht gefunden haben, ist, wie hält man einen Elfmeter? Es wäre mal an der Zeit. Das fände ich, also das würde ich nehmen, wenn Robin Zentner am Sonntag einen Elfmeter halten würde. Ich nehme das, aber nur, wenn er ihn hält. Wenn wir einen Elfmeter kriegen und er wird nicht gehalten, habe ich hier gar nichts gesagt.
Er kann sich ja mal bei Ann-Christine Schäfer fortbilden lassen, wie man so einen Elfmeter gegen ein Top-Team hält. Aber Hoffenheim ist ja kein Top-Team, aber dann wird es ja noch einfacher, den Elfmeter zu halten quasi.
Hält er den gegen Bayern, gegen Harry Kane.
Nachdem er ihm mal wieder ins Gesicht getreten hat.
Genau.
Das bringt mich aber eigentlich noch zu einem kleinen Punkt, den ich mit euch diskutieren will. Thema ins Gesicht treten.
kommt denn jetzt?
Sascha Stegemann für dieses Spiel. Ich muss wirklich sagen, ich habe vor dem Spiel echt gedacht, nachdem er die Leistung und diese Problematik hatte, die auch Dominik Kohr nach dem Spiel gegen die Bayern im DFB-Pokal angesprochen hat, ich fand die Einsetzung hochgradig problematisch. Also wenn da was schiefgegangen wäre, kann ich mir nicht vorstellen, wie der DFB das hätte verargumentieren wollen. Ich muss wirklich sagen, ich habe, jetzt ist alles gut gegangen, deswegen können wir relativ frei drüber reden, nur deswegen tue ich es, ich fand diese Ansetzung äußerst kritisch.
Ich finde aber tatsächlich so eine Vermeidungsstrategie am Ende gar nicht so richtig. Ja? Also ich bin durchaus der Meinung, bei allen Emotionen, die sicherlich noch da sind, aber auch ein Schuss verraucht sein sollten, dass man sich auch sehr schnell wieder irgendwie begegnen sollte. Ja? Also ich weiß noch früher, als ich in Ostfriesland freier Mitarbeiter bei einer Zeitung war, zum Beispiel, man hat einen kritischen Artikel geschrieben, da hat damals ein Redakteur zu mir gesagt, so, und am Wochenende gehst du nicht zu der Mannschaft. Und ich habe gesagt, doch, ich will denen begegnen, ich will die sehen, ja, sonst denken die ja, ich verstecke mich jetzt irgendwie vor etwas, das wollte ich nie, deswegen, ich bin nie ein Fan von Vermeidungsstrategien, ich finde es auch wichtig und richtig, dass man da schnell wieder einen vernünftigen Zugang zueinander hat.
Ja, kann ich irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite hätte, glaube ich, eine Woche länger auch nicht schlecht getan. Also gegen Hoffenheim hätte ich dann auch vielleicht gesagt, okay, komm, wir probieren es nochmal. So kam es ein bisschen früh. Es gab ja diese eine weirde Unterbrechungsszene, wo ich schon dachte, ach Gott, was wird denn jetzt schon wieder hier am
Dominik
Fernseher geprüft?
Dominik Kohr, rot abseits des Balls.
Dominik Kohr hat irgendwie das Spielfeld verlassen. Nein, das darf der nicht, rot runter. Nein, ist ja alles nicht passiert. Also von daher kann man jetzt sagen, okay, hat sich ein bisschen wieder rehabilitiert, ist okay. Aber also ich glaube, eine Woche mehr hätte der ganzen Sache nicht geschadet.
Ja, ich fand gerade, dass es so dicht dran war, ist was anderes, als wenn du einen Bericht schreibst, als wenn du eine Mannschaft aus einem DFB-Pokalspiel rauspfeifst, wo jemand dem anderen ins Gesicht getreten hast, du das Ganze überhaupt nicht sanktionierst und dir hinterher anhören musst, du hast quasi in der Bettwäsche von dem Verein schon immer geschlafen und ein Spieler der gegnerischen Mannschaft wird dafür auch noch finanziell belangt, kurz darauf denselben Schiedsrichter wieder für ein Spiel einzuteilen, ist schon mutig auf eine gewisse Art und Weise. Spannend mutig vielleicht, aber auch nur, wenn man nichts mit den beiden Vereinen zu tun hat oder zumindest mit Mainz 05. Also deswegen, ich bin auch kein Fan von Vermeidungsstrategien, aber die Ansetzung so kurz hinten drauf, die war mir doch ein bisschen wild.
Vielleicht kann man ja, wenn man gesagt hat, er hat davor das Bayern-Trikot in dem Spiel getragen, ihm jetzt ja dieses schöne Mainz-Kaiserslautern-Trikot schenken.
Das wäre genau die Art von vergiftetem Lob, die mir zusagt. Und dann laufe ich auch nicht Gefahr, dass irgendein dummes mir das Ding unter dem Weihnachtsbaum liegt.
Siehst du, das ist dann das einzige Trikot, was irgendwo unterwegs ist. Doch supi.
Und damit würde ich sagen, belassen wir es, bevor wir auf noch mehr gute Ideen kommen. Danke, dass ihr da wart. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, dann allerdings in anderer Besetzung. Wir machen es nämlich nicht wie Sascha Stegemann und fordern uns hier gegenseitig raus, kurzzeitig hintereinander, sondern wir gönnen uns auch mal eine Pause und erfreuen uns dann, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und damit sage ich danke, Felicitas.
Gerne, wie immer.
Lieber Schlechti von der AZ, danke.
Radio Benno verabschiedet sich für heute.
Ich wollte gerade sagen, und damit ein lustiges Wuff in die Runde und einen guten Abend euch allen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.